Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wissensfolge im Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich darf heute mit Katja Braubach, Pressereferentin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, sprechen. Sie ist seit ihrer Ausbildung 1993 bei der DRV und kennt sich bestens aus in Sachen Rente. Liebe Katja, ich freue mich auf unser heutiges Interview.
Hallo Alicia, ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
Die Deutsche Rentenversicherung Bund. Was macht sie und für wen ist sie überhaupt von Bedeutung?
Naja, wenn man so an Rentenversicherung denkt, denkt man ja immer so sich selber mit grauen Haaren im Alter, irgendwo vielleicht noch mit einem Krückstock, also praktisch an die Altersrente. Aber die Deutsche Rentenversicherung macht natürlich mehr. Wir begleiten die Menschen letztendlich ein gesamtes Leben lang, im Zweifel, wenn es sein muss. Also wirklich angefangen bei den kleinen Kindern, wenn die schon chronisch krank sind, die Asthma haben, Neurodermitis oder ein Übergewicht zum Beispiel leiden, dann bekommen die auch über uns schon eine sogenannte Kinderrehabilitation. Das heißt, auch die würden dann auf unsere Kosten schon eine Rehabilitation bekommen, im Zweifelsfall mit den Eltern mit dabei als Begleitperson, also eines der Elternteile, natürlich nicht beide, ist ja kein Urlaub in dem Sinne. Wir zahlen aber auch Waisenrenten, wenn ein Todesfall bei den Eltern eintritt, dann geht das auch schon bei den Berufseinsteigern los. Wenn ich auch Berufseinsteiger bin, habe ich schon den Schutz für eine Erwerbsminderungsrente. Wir stellen uns einfach mal vor, ich fange auf dem Bau oder im Büro an, habe einen Wegeunfall, verunfalle schwer, egal ob ich selber schuld bin oder nicht. Ich bin schon abgesichert über die Rentenversicherung und das im Zweifelsfall ab dem ersten Beitrag, der gezahlt wird, also ab dem ersten Arbeitstag. Und dann geht's natürlich ganz normal weiter. Altersrente, Erwerbsminderungsrente, aber auch, was viele gar nicht wissen, sind so medizinische oder berufliche Rehabilitation. Das läuft eben auch über uns. Also auch für die Erwachsene die klassische Rehabilitation, früher auch Kur genannt. Das hören unsere Ärzte nicht so gerne, muss ich dazu sagen. Aber auch eine berufliche Rehabilitation, kann eine Umschulung sein, das kann eine Arbeitsplatzausstattung sein, das kann aber auch ein Kfz-Zuschuss sein, wenn ich aufgrund der Behinderung ein speziell umgebautes Auto brauche, um zur Arbeit zu kommen. Da gibt es eben auch Zuschüsse. Und was man nicht vergessen darf, bei Rentnern, die also eine Rente beziehen, übernehmen wir auch Teile der Krankenversicherungsbeiträge. Das heißt, wir zahlen also bei einem gesetzlich Versicherten zum Beispiel die Hälfte des Krankenversicherungsbeitrages, der aufgrund der Rente anfällt, und auch Privatversicherte bekommen auch einen Zuschuss entsprechend für ihre Rente dazu. Ist also ein sehr großes, breites Spektrum, was wir abbilden.
Ja, über dieses Spektrum werden wir jetzt nicht schaffen, im Detail zu sprechen, aber vielleicht ja in Zukunft. Also mal schauen. Aber heute wollen wir vor allem auf die Altersrente gucken und was es mit uns als Bürgerinnen und Bürger so macht. Und daher direkt die Anschlussfrage: Wie funktioniert denn die Altersrente und vor allem das Umlageverfahren?
Umlageverfahren ist letztendlich ein Produkt aus dem Generationenvertrag, den haben bestimmt schon alle gehört, Generationenvertrag, du bestimmt auch schon. Sprich, die jüngere Generation finanziert ja die heutigen Renten. Das heißt, das, was du heute aus deinem Entgelt als Beitrag zahlst, was ja vom Lohn direkt abgeht, transferieren wir zeitgleich im gleichen Monat an die Rentner aus. Das heißt, aus deinen Beiträgen werden die heutigen Renten gezahlt. Das ist natürlich nicht nur dein Beitrag, das ist auch der Beitrag adäquat von deinem Arbeitgeber, der natürlich genauso deine Rolle spielt. Und eben auch die Bundeszuschüsse und Bundesmittel, die aus Steuergeldern gezahlt werden von allen. Die sind aber nicht dafür da, um die Rente zu finanzieren im Allgemeinen, sondern es gibt bestimmte Aufgaben, die wir halt für die Gesellschaft übernehmen oder auch für den Staat übernehmen, die aber in der Rente ausgezahlt werden. Zum Beispiel die Kindererziehungszeiten oder auch als Mütterrente bekannt. Das bekommen halt in aller Regel ja die Frauen, die sich um die Kinder kümmern, bekommen halt die Mütterrente in ihre Rente mit hinein. Dafür haben die Frauen selber aber gar keine Beiträge gezahlt, sondern das bekommen wir aus den Steuermitteln. Genauso Mutterschutzzeiten. Man weiß ja, 6 Wochen vor der Geburt, 8 Wochen nach der Geburt gibt's ja für die Mütter ein Arbeitsverbot. Und das ist eigentlich eine beitragsfreie Zeit. Das heißt, du selber würdest gar keine Beiträge zahlen. Diese Beitragszahlung übernimmt aber der Staat für dich, sodass das keine Lücke für dich in der Rente ist, dass du da nicht schlechter gestellt bist. Und so gibt es bestimmte Zeiten, wo du einfach besser gestellt wirst, wo du Zuschläge bekommst, ohne dass du selber Beiträge zahlst. Und diese Beiträge übernimmt der Staat mit diesen Bundeszuschüssen halt.
Okay, jetzt haben wir vielleicht ja auch schon mal gehört, der demografische Wandel ist ja jetzt kein Phänomen, was erst seit gestern besteht. Also früher, kann ich mir vorstellen, hat das besser funktioniert mit den Beitragszahlenden und den Rentnern und vielleicht auch im 1:1-Verhältnis. Wie finanzieren sich aber denn die Renten heute? Wie hat sich die Verteilung verändert?
Also wie du schon sagtest, Alicia, der demografische Wandel ist kein Phänomen von heute. Das gibt's schon immer. Da haben auch schon schlaue Menschen vor 90 Jahren davor gewarnt. Und zwar gibt's also wirklich auch Berichte aus dem Jahr 1932, wo eben auch schon gewarnt worden ist, in naher Zukunft wird es zu wenig Beitragszahler geben und viel zu viele Rentner. Auch in den 70er Jahren wurde schon davor gewarnt. Wer so regelmäßig die Presse verfolgt und immer mal so liest häufig, dass im Jahr 1962 auf einen Rentner 6 Beitragszahler gekommen sind. Die Aussage ist nicht falsch, aber wie das halt so mit allen Statistiken ist, man muss es so ein bisschen hinterfragen, weil bei diesem Wert 6 Beitragszahler wird nicht geschaut, ob das jetzt ein Vollzeitbeschäftigter ist oder ein Teilzeitbeschäftigter oder ein Minijob, also in welcher Form oder in welcher Relation stehen die zueinander. Wir bei uns gucken, wir gleichen das immer an. Wir schauen also wirklich auf den Vollzeitbeschäftigten, entsprechend, man nennt das denn ein Standardbeitragszahler und Standardrentner. Das ist so, dass man die Werte wirklich vergleichen kann. Und wenn wir dann ins Jahr 1962 zurückschauen, dann gab es 3,77 Beitragszahler auf einen Standardrentner. Ist das Verhältnis also schon ein bisschen anders, ist aber dann auch ehrlicher. Und wenn wir in die Zukunft hineinschauen, so bis ins Jahr 2045, da gibt's so momentan die Berechnung, weiter hinaus gehen unsere Berechnungen nicht, weil es muss ja auch noch halbwegs seriös sein, die Schätzungen, dann würde im Jahr 2045 auf einen Standardrentner 1,7 Beitragszahler kommen. Da ist das Verhältnis natürlich anders, aber es hat halt nicht nur, man muss halt nicht nur den Standardrentner und den Beitragszahler anschauen, da gibt's eben noch andere Faktoren, die das Verhältnis beeinflussen können.
Welche Faktoren sind das denn? Also jetzt ganz platt gesprochen, sollten wir alle wieder mehr Kinder bekommen? Oder welche Faktoren können dieses Umlageverfahren wieder mehr ins Gleichgewicht bringen?
Mehr Kinder bekommen ist natürlich eine schöne Idee, auch generell für die Überalterung der Gesellschaft, auch für den Fachkräftemangel, der sich ja anbahnt. Aber es gibt eben auch noch andere, zum Beispiel der Zuzug von Ausländern, also von außerhalb. Natürlich müssen diese Personen, die nach Deutschland ziehen, auch in den Arbeitsmarkt integriert werden. Da haben wir natürlich, da hat die Rentenversicherung keinen Einfluss drauf, ob die integriert werden, sondern da ist dann eher die Agentur für Arbeit oder die Arbeitgeber und auch die Politik gefragt, um das zu erleichtern, Berufsabschlüsse anzuerkennen. Dann hat das natürlich einen Einfluss drauf, wie viel verdienen die Arbeitnehmer? Wie hoch ist die Rente? Nur weil wir jetzt viele Arbeitnehmer haben, die aber vielleicht alle in Teilzeit arbeiten, können die natürlich die heutigen Rentner, die früher vielleicht mehr Vollzeit gearbeitet haben, nicht finanzieren. Im Gegenzug natürlich, wenn wir mehr Leute haben, die Vollzeit arbeiten, weil wir zum Beispiel den jungen Eltern, egal ob jetzt Mütter oder Vätern, die Möglichkeit schaffen, die Kinder besser betreuen zu lassen, dadurch vielleicht mehr arbeiten zu gehen, diese Teilzeitfalle aufzuweichen, in die viele Frauen ja hineinstolpern, dass sie mehr arbeiten, dann kommen natürlich auch aktuell mehr Beiträge. Es ist viel leichter, denn die Rentnergeneration damit zu finanzieren, dann ist das Gleichgewicht wieder besser. Genauso die Wirtschaftskraft ganz allgemein in Deutschland spielt eine Rolle. Wie ist der Arbeitsmarkt? Ist der Arbeitsmarkt gut? Da haben wir natürlich viel leichter die Leute auch in der Beschäftigung, auch vielleicht Leute, die schlechter oder weniger qualifiziert sind. Das heißt, wir müssen also auch schauen, dass wir die jungen Leute, ich habe heute gelesen, dass wir 2,5 Millionen junge Menschen, also unter 35 hier in Deutschland haben, die keinen Berufsabschluss haben, die müssen natürlich in die Qualifikation hinein, dass sie leichter einen Arbeitsplatz finden. Also da gibt's ganz viele Stellschrauben und ganz viel läuft eben wirklich über den Arbeitsmarkt und was hat man für Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, wann gehen die Leute tatsächlich in Rente? Wir wissen ja, momentan ist die Altersgrenze oder steigt jetzt an auf 67. Also jeder, der ab 1964 oder später geboren ist, soll ja offiziell ab 67 jetzt in Rente gehen. Nichtsdestotrotz gibt es auch Rentenarten, mit denen man früher in Rente gehen kann, entweder mit Abschlägen oder ohne Abschläge. Und je nachdem, wie ich jetzt wirklich in Rente gehe, die große Masse oder das Individuum, habe ich ja auch Beitragszahler oder schon eine Rentnergeneration. Und je nachdem, wie jetzt der tatsächliche Renteneintritt sich dann entwickelt, gibt es eben auch mehr Beitragszahler oder mehr Rentner. Und da spielt eben auch die Arbeitsmarktlage eine Rolle. Die eigene Lebenserwartung, mein Gesundheitszustand, die Sterberate, dann natürlich auf der Rentnergeneration dann eher die Sterberate. Wie viele Rentner gibt es dann halt wirklich? Und ja. Das sind so, denke ich, so die größten und die wichtigsten Faktoren, aber es gibt bestimmt noch ganz viele andere.
Aber das war ja jetzt schon mal eine Reihe. Also man merkt schon, okay, ganz so einfach gerechnet ist es nicht. Es kommt auf ganz viele verschiedene Entwicklungen an, was Politik, Arbeitsmarkt, aber auch mein eigenes Verhalten im Arbeitsmarkt angeht. Und jetzt haben wir schon ein paar Fachbegriffe erläutert, also Generationenvertrag, Umlageverfahren. Kommen wir zum nächsten, das Rentenniveau. Was ist das?
Rentenniveau ist ein sehr spannender Fachbegriff, finde ich ja persönlich, weil damit wird viel berichtet und der allgemeine Bürger versteht es eigentlich gar nicht. Ich versuche es mal in einfachen Worten zu erklären. Das Rentenniveau ist eigentlich nur, wie du schon sagtest, ein Fachbegriff, eine Standardgröße, mit der bemessen werden soll, wie sich die Rente allgemein entwickelt. Und zwar nimmt man einen sogenannten Standardrentner. Der Standardrentner hat 45 Jahre lang gearbeitet und immer den Durchschnitt aller Versicherten verdient, sodass man wirklich rein standardmäßig schaut, wenn man 45 Jahre gearbeitet hat, immer 45 Jahre den Durchschnitt verdient hat, auf welche Höhe man von seinem letzten Nettogehalt kommt. Und dieses Rentenniveau liegt jetzt momentan bei 48%. Und die Ampelregierung jetzt momentan möchte das eben auch festschreiben, bei mindestens 48%. Also es darf also gerne höher werden, aber es soll nicht unter die 48% rutschen, sodass man zumindest dieser Standardrentner 48% von seinem letzten Netto sozusagen an Rente bekommen würde.
Okay, und jetzt sind wir ja vielleicht nicht alle die Standardrentnerinnen. Was sagt das Rentenniveau dann also für mich persönlich aus oder wie kann ich mit der Zahl umgehen?
Für einen persönlich kann man von dieser Zahl ja nichts ableiten. Also gerade so in den letzten Jahren, wenn man so mal hörte oder auch heute noch, das Rentenniveau sinkt oder die Linken möchten ja ganz gerne, dass das Rentenniveau angehoben wird und auch einige andere Fraktionen, dann hat das auf die persönliche Rente eigentlich überhaupt gar keinen Einfluss. Weil die persönliche Rente wird ja wirklich berechnet aus dem gesamten Versicherungsleben. Ich kenne keinen und in meinen inzwischen 30 Jahren Berufstätigkeit hier bei der Rentenversicherung ist mir auch noch kein Rentner untergekommen, der genau 45 Jahre den Durchschnitt verdient hat, habe ich noch nicht erlebt. Das Leben ist halt einfach bunt, das ist vielfältig. Man fängt normalerweise mit einer Lehre oder mit einem Studium an, hat weniger als einen Durchschnittsverdienst, arbeitet sich hoch, dann kommt vielleicht ein Kind, dann kommt eine Auslandstätigkeit, man arbeitet Teilzeit. Irgendwann verdient man mehr als Durchschnittsverdiener, sodass es dieses Rentenniveau für einen persönlich nichts aussagt. Zumal, wenn man schon ein bisschen älter ist, also die älteren jetzt Arbeitnehmer, die stehen ja oft bei uns auch in der Beratungsstelle und sagen, ich bin jetzt 60, ich habe 30, 40, 50 Jahre gearbeitet. Ich kann nicht mehr, aber ich kann auch nicht in Rente gehen, weil mit 60 gibt's halt noch keine Rente. Wie ist denn das jetzt, wenn ich weniger arbeite? Wie wirkt sich das auf meine eigene Rente aus? Kann ich jetzt schon mal sagen, nicht so gravierend, wenn man so die letzten Jahre sagt, ich gehe jetzt statt Vollzeit nur noch Dreiviertelstelle arbeiten oder halbtags arbeiten. Klar hat's ein bisschen Auswirkungen auf die Rente, aber dann kann man das Rentenniveau schon gar nicht mehr für sich betrachten, weil wenn ich zum Beispiel im letzten Jahr vor der Rente nur noch halbtags arbeite, habe ich ja trotzdem meine Rente aus meinem gesamten Berufsleben berechnet, also auch aus den Jahren, wo ich Vollzeit arbeite. Und da kann die Rente unter Umständen genauso hoch oder sogar höher als das Halbtagsgehalt sein. Also es kann sich dann wieder auf angleichen.
Okay, Rentenniveau haben wir für uns als Beitragszahler also jetzt schon mal ein bisschen relativiert. Es kommt wirklich darauf an, was in meinem Leben passiert, welche Beiträge von mir und meinem Arbeitgeber gezahlt werden und was dann am Ende an Rente bei rauskommt, hat nicht so viel mit dem Rentenniveau zu tun. Kommen wir direkt mal zum nächsten Fachbegriff oder naja, so Fachbegriff ist es eigentlich gar nicht, Beitragssätze. Stand heute liegen wir bei 18,6%, Hälfte-Hälfte zwischen Arbeitgeber und mir, was gezahlt wird, in Zukunft 22% oder mehr. Wie weit können die Beitragssätze steigen, beziehungsweise wovon hängen denn die Erhöhungen ab?
Ja, wir haben jetzt aktuell einen historisch relativ niedrigen Beitragssatz von 18,6%, wie du schon sagtest, Alicia. Der Beitragssatz von 18,6% haben wir schon seit 2018 und der wird auch noch So ist die Prognose und alle Vorausberechnungen bis 2027 stabil bei 18,6% bleiben. Das sind dann 10 Jahre, den gleichen Beitragssatz. Das gab es, glaube ich, in der Rentenversicherung noch nie, dass sich 10 Jahre lang der Beitragssatz stabil auf einer Summe geblieben ist. Auch früher war er schon mal deutlich höher. Also wir hatten auch schon Zeiten, wo wir schon mehr als 20% am Beitragssatz hatten. Das war so Ende der 1990er Jahre, da waren wir schon bei 20,3%. Das heißt, so ein Beitragssatz schwankt, der kann nach unten gehen, der kann nach oben gehen. Aber die Prognosen, wie du schon angedeutet hast, ab 2028 zeigen momentan nach oben. Und dieses Rentenpaket 2, was ja jetzt momentan so in aller Runde ist, also dass das Rentenniveau auf 48% gehalten wird, aber auch, dass das Generationenkapital, also die noch nicht richtige Aktienrente, aber ein Generationenkapital eingeführt wird, das wird dem Beitragssatz ein wenig stabilisieren zu helfen. Und bis 2045, so sind die Vorausberechnungen, könnte der Beitragssatz so bei 22,3% liegen. Ob das nachher tatsächlich so kommt, hängt wirklich davon ab, wie sich der ganze Arbeitsmarkt und alles entwickelt, wie sich Sterberate, Renteneintrittsverhalten und dergleichen entwickelt. Weil wenn man so in die Vergangenheit schaut, wir hatten schon mal so eine Phase, wo es auch immer teurer wurde. Das war so in den 80er Jahren, da wurde für die Jahrtausendwende schon mal ein Beitragssatz von über 40% in der Rentenversicherung prognostiziert. Da wurde natürlich dagegen gesteuert, weil das natürlich gar nicht haltbar ist. Es gab viele, viele Rentenreformen, dann hat sich der Arbeitsmarkt doch besser entwickelt, als in den 80er Jahren prognostiziert wurde. Und trotz Wiedervereinigung und eben auch so die eine oder andere Wirtschaftskrise hatten wir dann im Jahre 2000 statt über 40% nur 19,3% Beitragssatz. Also daran sieht man, ja, er wird höher, er wird auch steigen, möchte ich gar nicht abstreiten. Aber ob sich das wirklich so entwickelt, wie jetzt prognostiziert wird, davon hängt ihm ganz viel ab.
Dann sprechen wir also in ein paar Jahren nochmal darüber.
Genau.
Sehr gut. Was aber jetzt nicht erst in ein paar Jahren eintritt, sondern jetzt zum 1. Juli, sind die Rentenerhöhungen um 4,57%. Das bedeutet, dass Rentnerinnen, die jetzt aktuell 1.000 € pro Monat ausgezahlt bekommen, bekommen ab dann also 1.045,70 €. Wie wirken sich dabei solche Anpassungen auf die Berechnung meiner prognostizierten Rente aus? Beziehungsweise kann ich das überhaupt berechnen oder ist das für mich relevant?
Das ist auch für Jüngere schon relevant. Jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen fachlich werden. Wir rechnen ja bei, oder jeder, der schon mal eine Renteninformation bekommen hat, die wird ja ab 27 eigentlich automatisch zugeschickt. Wenn ihr diese Renteninformation umdreht, auf die Rückseite oben schaut, seht ihr sogenannte Entgeltpunkte. Das heißt, euer Verdienst, den ihr habt, wird in Entgeltpunkte umgerechnet. Das wird jedes Jahr gemacht und zum Schluss summiert. Und die Summe dieser Entgeltpunkte wird mit einem sogenannten aktuellen Rentenwert multipliziert. Und dieser aktuelle Rentenwert ist dieser Faktor, der jedes Jahr angepasst wird und dieses Jahr eben um diese 4,57%. Das heißt, der Wert eines Entgeltpunkts, den du heute schon erarbeitest, steigt zum 1. Juli um diese 4,57%. Ein Entgeltpunkt heute bis zum 30.06. diesen Jahres hat einen Gegenwert von einer monatlichen Rente von 37,60 €. Und diese 37,60 € steigt um 4,57% ab 1.7. ganz automatisch. Das heißt, du hast dann für einen Entgeltpunkt nicht mehr 37,60 € irgendwann in der Zukunft, sondern du hast dann 39,32 € für den gleichen Entgeltpunkt. Also für den gleichen Beitrag, den du gezahlt hast, bekommst du automatisch mehr Rente. Und das hast du auch heute schon, ohne dass du es auf dem Konto hast. Aber wenn du dir so eine Renteninformation über die Jahre anschaust, siehst du, dass das immer weiter steigt, die Beträge. Das liegt einerseits daran, dass du ja auch mehr Beiträge eingezahlt hast. Es kommt ja immer ein Jahr hoffentlich dazu. Und zweitens eben doch durch diese Rentenerhöhung immer zum 1.7. eines Jahres.
Okay, das heißt aber, die Berechnung erfolgt, jetzt angenommen, ich habe schon 10 Jahre gearbeitet oder ich weiß jetzt gar nicht, wie lange dieser Wert jetzt schon besteht, aber mit den 37,60 €, das wird für jedes Jahr dann neu kalkuliert und in Zukunft dann mit den 39,32 € gerechnet? Oder wie ergibt sich das in der Gesamtberechnung?
Die Rentensteigerung folgt der Lohnentwicklung vom Prinzip her. Je mehr also die Arbeitnehmer verdienen durch Tarifverhandlungen, die Löhne steigen zum Beispiel, desto höher steigen auch die Renten immer im nächsten Jahr. Die Renten steigen immer zum 1. Juli eines Jahres. Und wenn wir jetzt mal bei dir bleiben, du hast 10 Jahre gearbeitet, sagen wir mal, du hast 10 Jahre auch immer den Durchschnitt verdient, hast du 10 Punkte erarbeitet. Diese 10 Punkte waren jetzt in der Zeit vom 1. Juli 2023 bis zum 30.06.2024. Und ein aktueller Rentenwert gilt immer 12 Monate vom Juli eines Jahres bis zum Juni des darauffolgenden Jahres. Das heißt, diese 10 Entgeltpunkte waren jetzt im letzten Jahr diese 37,20 Euro wert. Das heißt, 10 Entgeltpunkte mal 37,20 Euro sind 372 Euro. Du hättest also bei 10 Jahre Durchschnittsverdienst 372 Euro Rente bekommen. Wir gehen davon aus, du arbeitest nicht weiter, du hörst auf zu arbeiten, es bleiben bei deinen 10 Entgeltpunkten, dann würdest du zum 1.7. diesen Jahres durch diese Rentenerhöhung automatisch statt 372 Euro 393 Euro und 20 Cent bekommen. Ohne dass du 1 Cent mehr eingezahlt hast, geht einfach automatisch die Rente hoch. Genau wie bei einem Rentner, der zahlt ja auch nichts mehr ein. Der kriegt eben auch automatisch mit seiner Rente dann statt der 1.000 Euro die 1.045 Euro und 70 Cent.
Okay.
Du machst das genauso mit. Du siehst es halt nur noch nicht, weil du es nicht auf dem Konto hast. Der Rentner hat es auf dem Konto, aber auf dem Papier machst du es halt mit.
Okay, verstanden. Wir steigen gleich noch mal ein bisschen tiefer in die Renteninformationen ein, die du schon angesprochen hast. Vorher würde ich gerne noch ein bisschen mehr über das Angebot, die Leistung oder vielleicht auch kleinen Tricks für mich bei der Deutschen Rentenversicherung sprechen. Was gibt es, was vielleicht wenig genutzt wird, was aber total hilfreich für mich sein könnte und vor allem vielen zusteht?
Wir alle kennen Rehabilitation, hatte ich ja vorhin gesagt. Wir machen auch medizinische Rehabilitation, hat man schon mal gehört. Was es erst seit ein paar Jahren gibt, ist die Vorstufe zu einer Rehabilitation, wenn man also merkt, ich habe Erkrankung, mir tut immer der Rücken weh oder mir tut immer die Schulter weh. Es ist aber noch nicht chronisch und ich bin auch nicht deswegen permanent krankgeschrieben, aber ich merke so richtig, läuft's nicht mehr. Dann gibt es ein Präventionsangebot von der Deutschen Rentenversicherung, das nennt sich RV-Fit. Das ist in 4 Stufen eingeteilt, sage ich mal, oder es läuft über 4 Stufen. Die erste Stufe bedeutet, man ist entweder ambulant oder stationär für ein paar Tage in der Reha-Klinik. Da wird man mal durchgecheckt, da wird gesprochen, was hast du für Probleme, was kann man dagegen machen. Da werden auch schon mal so ein paar Übungen mit dir gemacht und schon mal angefangen, so ein bisschen dir Handwerkzeug an die Hand zu geben, wie du gegensteuern kannst. In der zweiten Stufe, das machst du dann bei dir vor Ort oder in der Nähe. Du gehst regelmäßig zu einem Training, berufsbegleitend. Das ist so 1 bis 2 Mal in der Woche. Reha, Sport und Fitnessstudio. Da gibt es einige Einrichtungen, die haben sich darauf spezialisiert. Die machen das mit dir, dieses Programm halt durch. Die dritte Stufe heißt dann, du machst es 3 Monate alleine, berufsbegleitend, ohne dass dieser in Anführungsstrichen Zwang dahinter steckt. Und zum Schluss gibt es nochmal so einen Auffrischkurs, wo du auch nochmal entweder am Tag ambulant in einer Reha-Einrichtung bist oder nochmal stationär in einer Rehabilitationseinrichtung, wo nochmal geschaut wird, hat's was gebracht, wo kann man noch nachsteuern, was hat dir gut getan, was hat dir nicht gut getan. Das ist jetzt auch sehr viel im Kommen, aber es könnte noch mehr genutzt werden, auf jeden Fall, weil das ist eben die eigene Gesundheit. Man möchte ja auch lange gesund bleiben, also nicht nur um zu arbeiten, sondern auch als Rentner möchte man ja noch was genießen können. Und was halt auch wichtig ist, gerade so, Für junge Menschen, wobei es nicht nur die jungen Menschen sind, wir bieten in den größeren Auskunfts- und Beratungsstellen deutschlandweit sogenannte Altersvorsorge-Intensivgespräche an. Das ist eben nicht nur die gesetzliche Rente, also wir schauen da nicht nur auf die gesetzliche Rente, was man ja so kennt in den Beratungsstellen, dass wir sagen, du könntest dann und dann in Rente gehen mit den und den Abschlägen oder nicht Abschlägen, wie hoch ist die Rente, sondern wir schauen auch mal über den Tellerrand der gesetzlichen Rente drüber hinaus. Das heißt, was hast du vielleicht privat schon abgeschlossen? Gibt dir ein Arbeitgeber dir irgendwie ein Angebot? Rechne das dann mal zusammen. Schauen drauf, was ist eine Rente? Was wird dir später als Rente ausgezahlt? Was ist Kapitalbetrag? Rechne dann auch runter, was müsstest du an Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen von diesen Renten? Was kommt eventuell so ungefähr an Steuer auf dich drauf zu? Erklären dir dann auch Begriffe, weil gerade junge Menschen stehen ja da und sagen, ja, meine Eltern haben eine Kapitallebensversicherung. Ist das überhaupt was für mich? Was ist das für mich? Und dann erklären wir erstmal, was ist eine Kapitallebensversicherung? Was hat das für Vor- und Nachteile? Im Bezug vielleicht auf eine klassische Rentenversicherung, die auf dem privaten Markt angeboten wird. Oder was ist ein ETF? Was ist ein Aktiensparplan? Wo gibt's Vorteile? Wo gibt's Nachteile? Was in diesen Gesprächen nicht gemacht wird, ist irgendwelche Empfehlungen aussprechen. Das dürfen wir rein rechtlich nicht, wollen wir auch gar nicht. Wir bewerben auch keine Produkte, sondern wir sagen nur ganz neutral, das gibt es, die und die Vorteile hast du, das und das musst du bedenken. Aber das ist so ein Einstieg, bevor man jetzt irgendwo hingeht und sich beraten lässt, vielleicht auch noch eine Gebühr bezahlt. So eine Gebühren sind ja meistens zeitabhängig, kann man sich bei uns auch erstmal schon ein bisschen Basiswissen holen.
Oder bei uns.
Oder bei euch, ja.
Genau. Aber sehr gut, dass es das Informationsangebot auch gibt. Und was ich auch empfehlen kann, zumindest habe ich die Tage auch mal wirklich mit einer Kollegin von dir telefoniert, das Servicetelefon, wenn ich jetzt beispielsweise auf der Renteninformation was nicht verstehe, einfach mal zum Hörer greifen, anrufen und dann kriegt man die Frage im Zweifel auch direkt schon am Telefon gelöst. Und muss da nicht irgendwie lange googeln, recherchieren. Also ganz viel Informationen, FAQ gibt's ja auch auf der Seite. Und da, glaube ich, kann man auch auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen.
Definitiv. Und man darf auch mehr als nur einmal anrufen. Auch wenn man so ein Gespräch hatte, so wie du jetzt, das erfolgreich war und man sagt, oh, habe ich verstanden. Oder will man das am Abend seiner Freundin oder dem Partner erzählen und sagt, irgendwie doch nicht, man darf nochmal anrufen. Wir erklären es auch zwei oder dreimal, ist gar kein Problem.
Sehr gut. Dann kommen wir vielleicht direkt noch zu einem weiteren Tool, was jetzt eingeführt wurde, die digitale Rentenübersicht. Was macht sie und warum wurde sie eingeführt?
Fangen wir mal mit dem Warum an. Es ist ja so, im Laufe eines Berufslebens oder überhaupt im Laufe eines Lebens habe ich ja oftmals verschiedenste Versicherungen, die ich abgeschlossen habe. Man hat den Arbeitgeber mehrfach gewechselt und das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich das häufig in den Beratungsgesprächen hatte, in den Auskunfts- und Beratungsstellen. Da sitzt die 60-jährige Dame vor einem oder der 60-jährige Herr und sagt, ich habe 5-mal in meinem Leben den Arbeitgeber gewechselt. Ich weiß doch heute nicht mehr, wo ich noch eine Betriebsrente habe. Oder ich habe vor Jahren mal einen Versicherungsvertrag oder mehrere abgeschlossen, mal aufgelöst oder auch nicht, weiß ich alles nicht mehr. Und da diese digitale Rentenübersicht bindet eben diese Ansprüche. Man hat die Möglichkeit, wenn man sich dort einloggt, zu sagen, ich weiß noch ganz genau, von wem Anbieter habe ich noch Geld zu erwarten und kann die Anbieter anklicken. Oder man sagt, ich weiß es nicht mehr. Ich sage bitte alle. Und dann wird diese Plattform digitale Rentenübersicht alle Anbieter, die dort hinterlegt sind, das sind eben doch alle Anbieter, in Zukunft, die verpflichtet sind, sowieso eine jährliche Standmitteilung zu verschicken. Das sind ja die Betriebsrenten auf jeden Fall, die gesetzlichen Renten. Das sind eben auch ganz viele private Rentenversicherungsträger, die dazu verpflichtet sind. Schreibt diese digitale Rentenübersicht elektronisch alle Anbieter an. Sagt, ich habe jetzt hier die Victoria Schneider und die möchte gerne wissen, ob sie bei euch Ansprüche hat. Und spätestens innerhalb von 5 Tagen, meistens innerhalb weniger Minuten, kommt die Rückmeldung, kein Anspruch vorhanden oder ja, du hast hier einen Anspruch von Summe X. Und es wird auch gleich dargestellt, ist es eine monatliche Rente, ist es ein Kapitalbetrag, ab wann ist die Laufzeit, also wann kann ich über das Geld verfügen, muss davon Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden, muss davon Steuern gezahlt werden. Also es ist, und das Schöne ist, alle Anbieter, die ja normalerweise unterschiedliche Informationen rausschicken per Post, da ist es geclustert, ist alles einheitlich, man kann es also gut vergleichen.
Und die kann jeder nutzen oder wie kann ich mich dazu anmelden?
Die kann jeder nutzen. Man braucht bei der ersten Anmeldung seine eigene Steueridentifikationsnummer als Identifikationsmerkmal und man braucht einen Ausweis und die Ausweislese-App, also diesen digitalen Ausweis braucht man. Das ist für einige noch eine Hürde, war es für mich bis vor kurzem auch, weil mein alter Ausweis hatte das nicht, aber seit einer Woche habe ich einen neuen Ausweis und kann mich jetzt auch anmelden.
Also wer diesen neuen Ausweis schon hat, die Steueridentifikationsnummer haben wir ja auch, dann einfach direkt mal ausprobieren und ein bisschen durchklicken. Ist es denn jetzt auch ein Ersatz für persönliche Gespräche? Also möchte man die Beitragszahler oder auch Rentner oder in jeder Lebensphase ja im Prinzip dazu ermutigen, sich auch ein bisschen mehr selbst damit zu beschäftigen?
Man möchte sie erstmal ermutigen, sich überhaupt mit der eigenen Altersvorsorge zu beschäftigen, weil, seien wir doch mal ehrlich, das ist schon ein schwieriges Thema, Altersvorsorge, gerade für junge Menschen. Wenn man 30 ist, macht man sich selten Gedanken, was ist, wenn ich 70 bin. Aber es ist kein Ersatz für Gespräche. Das kann die digitale Rentenübersicht nicht bieten. Das ist erstmal eine Bündelung von Informationen und von Daten. Und mit diesen Daten kann man sich dann halt auch ausdrucken oder irgendwo abspeichern, kann man dann halt auch ein bisschen vorbereitet in so ein Gespräch gehen, wenn man eben seine Daten alle auf einem Papier, sag ich jetzt mal, hat und nicht 5 Ordner mitschleppen muss in so ein Beratungsgespräch. Man hat dann die Daten schneller vorhanden oder greifbar, aber es ersetzt kein Gespräch.
Okay. An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause von einer Woche. In der nächsten Woche geht's weiter mit dem zweiten Part unseres Interviews. Da geht es dann wirklich um Statistiken, um die Zahlen. Was bekommen Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt? Wie kann ich meine Renteninformationen besser verstehen und lesen? Also ich habe noch einige Fragen im Gepäck und Katja wird sie auch in der zweiten Folge beantworten. Ich freue mich schon sehr darauf. An dieser Stelle jetzt erstmal tschüss. Aber Katja, wir sehen oder beziehungsweise hören uns ja dann noch einmal.
Genau, ich freue mich schon drauf.